Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan. Hallo. Die Regenbogenfahne ist im ehemaligen Ostblock ziemlich unbeliebt, besonders in der sogenannten Post-Sowjetunion. Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender werden dort als westlicher Import und als Symbol der Dekadenz gesehen. Das hat viele Gründe und ist auch nicht in jedem Land gleich. In der Republik Moldau zum Beispiel ist die Situation etwas entspannter, verglichen mit Weißrussland, Armenien, Aserbaidschan, Zentralasien und Russland. Es gibt viele Fälle von Gewalt und Diskriminierungen nach wie vor, gleichzeitig aber auch eine teilweise öffentliche Diskussion darüber. Ein Grund dafür ist auch die Migration der jungen Moldauer in den Westen, wie Ramona Westhoff festgestellt hat. Und sie erlebte in der Hauptstadt Chisinau, dass guter Aktivismus tanzbar ist.
Im Club Bang Bang ist noch nicht viel los. Kurz vor Mitternacht muss sich die Tanzfläche erst füllen. Die meisten Partygäste stehen vor der Tür, rauchen, trinken, begrüßen Neuankömmlinge. Der kleine, einstöckige Club steht ein bisschen einsam zwischen hohen grauen Plattenbauten, ein paar Kilometer außerhalb des Zentrums der moldauischen Hauptstadt Chisinau. Wie jeden Freitag ist hier LGBT-Party, offiziell. Von ihnen gibt es nicht viele in Moldau, vielleicht ist es sogar die einzige. Denn wer lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender ist, behält das in Moldau meistens für sich. Slavik Mular ist einer der ersten Gäste im Club. Er kennt die meisten anderen hier. Erst vor einem Jahr hat er sich geoutet. Vorher wussten nur seine Eltern und einige Freunde, dass er schwul ist.
Sie wussten Bescheid und haben mich unterstützt. Aber meine Mutter hat mich gebeten, keine Interviews zu geben, nicht ins Fernsehen zu gehen, damit mich niemand aus dem Dorf erkennt. Ich komme nicht aus Chisinau, sondern aus einem Dorf. Sie war besorgt um mich, aber auch um sich selbst. Denn eine der Frauen, die sich um sie kümmerte, für sie kochte und ihr die Spritzen gab, ist bereits weggeblieben, warum auch immer. Ich wollte jedenfalls nicht, dass meiner Mutter was zustößt, nur weil ich schwul bin.
Der 37-Jährige arbeitet bei einer LGBT-Organisation im Gesundheitsteam. Etwas, das er auch schon vor seinem Coming-out getan hat. Wenn er gefragt wurde, hat er einfach erzählt, er arbeite bei einer Menschenrechtsorganisation. Was nicht gelogen ist. GenderDoc M ist eine NGO, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender in Moldau einsetzt. Die einzige LGBT-Organisation im Land. Es gibt sie seit 1998 und erst seit 1995 steht Homosexualität in Moldau nicht mehr unter Strafe. Die Direktorin von GenderDoc M, Anastasia Danilova, ist zu Gast auf einer Medienkonferenz in Chisinau, tauscht sich hier mit internationalen Journalistinnen und Journalisten aus. Sie kam 2004 nach Moldau, nach ihrem Studium in Cheboksare, einer 500.000 Einwohnerstadt, 700 Kilometer östlich von Moskau. Kennengelernt hat Danilova die NGO direkt nach ihrer Ankunft, weil sie Hilfe suchte.
Ich bin lesbisch und habe hier eine Frau kennengelernt. Ich wurde diskriminiert, ich wurde von der Polizei bedroht.
Bei GenderDoc M hat sie damals viel Unterstützung bekommen, erzählt sie. Die Organisation hat Selbsthilfegruppen, bietet psychologische Beratung oder auch rechtliche Hilfe in Fällen von Diskriminierung. Jetzt unterstützt Danilova andere.
Dieser Hintergrund hilft mir heute. Wenn sich jemand an uns wendet, Angst hat, keine Informationen über seine oder ihre Rechte hat, dann kann ich verstehen, wie das ist.
Das Logo von GenderDoc M ist eine dreieckige rosa Weinrebe.
Das eine ist ein internationales Symbol für Widerstand, aber auch für die sehr traurige Geschichte. Der rosa Winkel, den die Nazis für Homosexuelle benutzt haben. Und das andere, die Weinrebe, ist ein nationales, ein sehr lokales Symbol. Traditionell und moldauisch. Wir haben uns gedacht, warum nicht? Wir können diese beiden Symbole kombinieren und daraus unser eigenes Logo machen. Damit erinnern wir an die Geschichte und sind Teil der internationalen LGBT-Bewegung und gleichzeitig sehr lokal.
Die Situation in Moldau ändert sich, aber nur sehr langsam. GenderDoc M ist eine der wenigen Organisationen, die hier Grundlagenarbeit leisten. Dazu gehören zum Beispiel Trainings für Polizei und Medien, eine eigene Bibliothek oder Broschüren, in denen auch erklärt wird, warum bestimmte Begriffe diskriminierend sind und andere nicht. 2012 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass Chisinau die Paraden der LGBT-Bewegung nicht verbieten darf. Jetzt gehen dort jedes Jahr ein paar hundert Menschen auf die Straße und setzen sich gegen Homophobie ein. Am Anfang demonstrierten sie noch still. Keine Rufe, keine Flaggen, keine Plakate. Die Märsche waren Teil der Informationskampagne von Genderdog M. Gegenproteste gab es trotzdem. Vor allem orthodoxe Christen versammelten sich am Rande der Marschroute. Sie sahen durch die LGBT-Demonstration ihr traditionelles Weltbild in Gefahr, riefen und warfen Eier oder sogar Steine nach den Demonstrierenden. Einige Märsche mussten darum frühzeitig abgebrochen werden. Die LGBT-Aktivistinnen und Aktivisten gingen trotzdem wieder auf die Straße.
It was very freaky, which means without fear, no fear. The last one was with title Very Freaky de Jubilee.
Was so viel heißt wie keine Angst vor der Liebe. 2018 hielten alle die Teilnahmen rosafarbene Schaumstoffherzen in die Höhe. Auch Slavik Mula war dabei, allerdings im Hintergrund. Er koordinierte den Bus, der die Teilnehmenden in Sicherheit bringen sollte, falls die Gegenproteste zu gewalttätig werden. Im Mai 2018 wussten noch nicht viele, dass er schwul ist. Ein Jahr später, im Mai 2019, gab es zum ersten Mal Plakate, Regenbogenflaggen und Musik. Und mehr Polizeischutz. Das neue Motto, sind okay, ich bin okay. In diesem Jahr war auch zum ersten Mal Slavik Mula richtig dabei.
In April my mom died and in May I decided to go to march.
Im April ist meine Mutter gestorben und im Mai habe ich mich dann entschieden, bei der Gay Parade mitzumachen. Ich hatte erst Angst, ich bin irgendwo in der Mitte gelaufen. Aber am Ende hat eine Kollegin gefragt, wer ein Interview geben will von denen, die zum ersten Mal dabei sind. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe ein Interview gegeben und ich war offen schwul. Alle haben mich gesehen, im Fernsehen und im Internet. Die Online-Kommentare waren positiv, aber auch negativ.
Positive, but also many negative.
Auch aus dem Dorf, aus dem er stammt, kamen Kommentare. Jemand schrieb, der Ort sei jetzt wohl nicht mehr nur für Prostitution und Alkoholismus bekannt, sondern auch für Schwule. Inzwischen teilt Slavik Mula selbst viel über seine Arbeit bei Genderdog M im Internet. Die Reaktionen sind positiv. Ein halbes Jahr nach der LGBT-Parade im Mai 2019 sind entlang der Route immer noch homophobe Schmierereien zu sehen. Nicht weggewischt, nicht übermalt. Aber es gab bei der diesjährigen Parade immerhin weniger Gegenproteste als in den Vorjahren. Der massive Polizeischutz scheint gewirkt zu haben. Das sei ein sehr wichtiges Zeichen, sagt die Direktorin von Genderdog M, Anastasia Danilova.
But at the same time, of course, we are not happy.
Gleichzeitig finden wir es natürlich nicht gut, dass diese Veranstaltungen so isoliert stattfinden müssen. Es gibt nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Und man kann nicht auf halber Strecke dazustoßen. Wer nicht pünktlich am Startpunkt ist, darf nicht mitmarschieren. Aber ich hoffe wirklich, dass sich die Situation ändert. In den Nachbarländern sieht es ähnlich aus. In der Ukraine zum Beispiel. Aber in Rumänien hat es sich schon geändert. Das ist doch ein gutes Vorbild für uns.
Der Blick ins Ausland ist nicht unwichtig. Gerade für ein Land wie Moldau, in dem Migration eine große Rolle spielt. Viele von ihnen leben oder arbeiten im Ausland. Einige kehren zurück, andere nicht. Bleiben aber über das Internet mit Verwandten und Freunden im Land in Kontakt. Das wirkt sich auch auf die Stimmung gegenüber der LGBT-Community aus. Alex Goja ist Gast bei der LGBT-Party in Chisinau. Er steht mit einigen Freundinnen und Freunden vor dem Club und erklärt, dass sich die Gesellschaft in den letzten Jahren verändert hat.
Die Homophobie im Land nimmt ab. Und Migration spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Menschen gehen in andere Länder und lernen da Homosexuelle kennen und homosexuelle Paare. Sie sehen, dass das in Ordnung ist, dass das normal ist. Sie kommen dann mit einer positiveren Einstellung zurück und sind der LGBT-Community gegenüber viel offener.
Der 31-Jährige lebt mit seinem Freund zusammen in einem Plattenbau in Chisinau. Sein Freund und er stammen aus dem gleichen Dorf. Mit den Nachbarn in der Hauptstadt gäbe es keine Probleme, sagt Goja. Man verstehe sich gut.
Bei uns im Haus wohnen noch ein paar andere Schwule, nicht nur wir. Auch ein paar andere LGBT-Aktivistinnen und Aktivisten. Unsere Nachbarn sind tolerant. Wir reden miteinander, picknicken zusammen. Meine Nachbarn sind wirklich in Ordnung.
Die Tanzfläche im Club Bang Bang wird langsam voller. Osteuropäische und elektronische Musik wechseln sich ab. Irgendwann läuft ein Song einer österreichischen Drag Queen. Ins Ausland zu gehen, wo das Leben als schwuler Mann vielleicht einfacher sein könnte, ist für Alex Goja keine Option. Zumindest noch nicht. Er sieht seine Rolle in Moldau.
Ich habe mich daran gewöhnt, hier in Moldau für LGBT-Rechte zu kämpfen. Man kann sagen, dass ich immun geworden bin gegen die homophobe Gesellschaft. Es gibt noch einiges zu tun, damit sich die Dinge ändern. Darum finde ich es sehr wichtig, noch 5 oder 10 Jahre hier zu bleiben. Was danach ist, weiß ich nicht. Aber im Moment habe ich nicht vor, zu gehen.
Sagt Alex, 31. Und er unterscheidet sich damit von vielen Gleichaltrigen. Die meinen nämlich, der radikalste Weg, ihr Leben zu verändern, besteht nicht darin, im Land zu bleiben und beim Bandel mitzuhelfen, sondern es besteht darin, den Wohnort zu wechseln, also wegzuziehen, dorthin, wo das Leben als Nicht-Hetero leichter ist. Wie groß ist diese Bewegung LGBT nicht nur in Moldau, sondern im gesamten postsowjetischen Raum? Sind diese Ideen, die aus den USA und Westeuropa kommen, übertragbar? Oder finden es einige nur schick, so wie sie es cool finden, grün zu sein oder gegen den Klerus zu sein? Bei mir im Studio ist Andreas Schmiedecker vom Transnationalen Netzwerk in Ost. Dort ist er zuständig für das Projekt UNIT. Es verbindet diejenigen, die über LGBT im postsowjetischen Raum entweder schreiben oder sich für deren Rechte engagieren. Und es berichtet auch über LGBT-Menschen und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen. Hallo, Herr Schmiedecker.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Schmiedecker, wir haben eben den Beitrag über die LGBT-Bewegung in der Republik Moldau gehört. Dabei sind mir 2 Punkte aufgefallen. Auch die, die gern offen, schwul oder lesbisch leben wollen, nehmen Rücksicht auf ihre Familien und scheinen die Mentalität ihrer Landsleute irgendwie zu verstehen. Das ist das eine. Das zweite ist die Migration und das Internet. Während Europas Osten beklagt, dass ihre Länder entvölkert werden, weil die Jugend abwandert, scheint die Entwicklung für die LGBT-Bewegung insofern positiv, als dass die jungen Leute im Ausland übers Internet irgendwie Einfluss zu nehmen scheinen auf die Einstellung gegenüber Anderslebenden. Ist das so?
Zur ersten Frage, das ist auf jeden Fall so natürlich, aber man muss ja auch klar sein, man kann nicht von Menschen verlangen, dass sie sozusagen sich komplett von ihrem Hintergrund und von ihrem Kontext entfernen. Also natürlich versteht man seine Familie und will auch Teil seiner Familie sein. Es ist ja auch Teil eines Narrativs, dass man zum Beispiel sagen würde, traditionelle Werte, Familie, Religion und LGBT wären nicht vereinbar. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also die meisten Leute, die Teil der LGBT-Gemeinschaft sind, sind ja ganz normale Leute, die auch Teil ihrer Familie und ihrer Wertegemeinschaft, ihrer lokalen Community gerne sozial oder auch religiös bleiben wollen. Das heißt, natürlich verstehen sie ihren Kontext und man muss sich auch im Klaren sein, sozusagen ein öffentliches Outing ist ja auch oft ein sehr, sehr gewaltvoller Schritt tatsächlich, dass man sich auch selbst zur Zielscheibe von Gewalt macht oder sich einfach in die Öffentlichkeit stellt damit. Und das ist ein ziemlich gewaltvoller und eigentlich auch ein ziemlich krasser Schritt, den man von dieser Seite, glaube ich, oft nicht nachvollziehen kann. Also natürlich sind die meisten Menschen, die Teil der LGBT-Community in den postsowjetischen Staaten sind, müssen sehr, sehr genau abwägen.
Und ringen, ja. Sie verstehen einerseits ihre Landsleute, ihre Familien, die anderen, die für die traditionellen Werte stehen. Und gleichzeitig wollen sie aber auch frei und selbstbewusst ihre sexuelle Orientierung leben.
Ganz genau. Und das ist eben ein Spagat, den man manchmal schafft, manchmal nicht, aber gleichzeitig muss man auch immer ganz klar sehen, wenn zum Beispiel die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass ich davon ausgehen kann, ich werde wegen aufgrund eines Outings auf einer einfachen Ebene mal nicht diskriminiert und kann meinen Job weiterleben und kann mein Leben weiterleben und andererseits, ich werde auch definitiv von den Behörden geschützt im Fall von zum Beispiel homophoben oder transphoben Übergriffen. Und wenn dieser Schutz nicht gegeben ist, dann überlege ich mir natürlich 2 oder 3 Mal, ob ich diesen Schritt wirklich mache.
Und welchen Einfluss haben nun die Jugendlichen oder jungen Leute, die ausgewandert sind und übers Internet, über Social Media weiterhin in Verbindung sind mit ihrer Heimat?
Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Einfluss, weil das hat sich auf jeden Fall in den letzten 10 bis 15 Jahren enorm verändert, welche Möglichkeiten es gibt, zumindest auch mal eine Sprache zu entwickeln und sich auch Teil einer internationalen Community zu fühlen. Da ist auf jeden Fall die Arbeit von LGBT-Menschen, die ausgewandert sind, aber dann zum Beispiel ihre Verbindung nicht verloren haben, sondern im Gegenteil, das zum Beispiel noch mehr als Plattform nutzen, um in Kontakt zu bleiben und auch Schnittstellen oder Verbindungen zur internationalen Community herzustellen, ist ein ganz, ganz großer Faktor. Gleichzeitig muss man aber auf jeden Fall auch sagen, das Problem der Auswanderung ist enorm groß. Und es ist auch so, dass eben das ein enorm großer Grund ist, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Und das ist ein Punkt, den die KollegInnen von GenderDoc, wie wir im Beitrag gehört haben, diese Arbeit machen sie auch zum Beispiel, dass sie ganz konkret auch mit Behörden und PolitikerInnen sprechen, zu sagen, okay, das ist ein großes Problem, dass die Leute das Land verlassen, weil sie hier nicht leben können. Und das sind die Leute, die hier im Staat arbeiten wollen, die hier Business aufbauen wollen, die hier gegen Korruption kämpfen wollen, die dieses Land, in dem Fall die Republik Moldau, weiterbringen wollen. Und die wollen hier nicht mehr leben, sozusagen. Und seid ihr bereit, dieses Risiko einzugehen, diese Leute zu verlieren, nur weil ihr hier einen Punkt machen wollt oder weil ihr so auf traditionelle Werte machen wollt?
Ist denn Moldau darin und diese NGO, von der wir auch im Beitrag gehört haben, darin eine Ausnahme? Also wenn Sie sind ja viel in postsowjetischen Staaten unterwegs, wenn Sie das vergleichen mit anderen Ländern, also so, wie ist es da? Wenn Sie jetzt zum Beispiel zwei andere Länder nehmen würde, welchen würden Sie nehmen, um Moldau da auf eine Ebene zu setzen und wo ist sozusagen der krasse, krasse Unterschied nach unten hin?
Womit man es auf jeden Fall zum Beispiel vergleichen könnte, was auch gerade ein bisschen in den Medien ist, ist die Situation in Georgien. Also sowohl in Moldau und auch in der Republik Moldau und auch in Georgien sind die Anliegen der LGBT-Community auch nicht zu trennen von generellen zivilgesellschaftlichen und auch generell, was in diesem Land gerade passiert. In Georgien zum Beispiel hat man ein relativ stabiles gesetzliche Rahmenbedingungen tatsächlich, also Homosexualität ist straffrei. Auch tatsächlich in den meisten postsowjetischen Ländern ist tatsächlich Homosexualität straffrei. Mit der Ausnahme von Usbekistan und Turkmenistan. In einer Ländern sind all diese Paragraphen abgeschafft worden, teilweise auch aus der Sowjetunion stammend, meistens in den 90ern.
Bleiben wir ganz kurz bei Georgien, weil da sind natürlich, was Sie erwähnt haben oder worauf Sie anspielten, ist ja Tausende von Demonstranten, die demonstrieren gegen das Wahlrecht, was nicht reformiert wurde. Mhm. Das sind natürlich andere Themen als sexuelle Orientierung und LGBT-Bewegung. Wie passt das zusammen? Weil Sie sagen, das eine geht nicht ohne das andere.
Also natürlich ist ganz oft der Fall, dass zum Beispiel sich jetzt progressivere Politikerinnen und Politiker sozusagen auch die Stimmen der LGBT-Gemeinschaft unterstützen. Diese Stimmen wollen sie natürlich sich sichern. Es ist natürlich eine Verallgemeinerung zwischen pro-westlichen und pro-russischen Kräften einteilen müssen. Ist es oft der Fall, dass oft pro-russische Kräfte, wie zum Beispiel jetzt im Fall von der Republik Moldau, aber natürlich auch in Georgien, oder konservativere Kräfte sich eher auf sogenannte traditionelle Werte beziehen und progressivere, wenn man das jetzt so nennen möchte, eher für eine inklusivere Gesellschaft stehen.
Ist progressiv denn gleich westeuropäisch?
Das ist natürlich ein bisschen die Frage. Sagen wir mal so, für den Gegner ist es das. Das heißt, ich glaube, was man auf jeden Fall betonen muss, dass es hier um ein Thema geht, das enorm hohes politisches Kapital hat und das sehr gezielt und auch sehr strategisch eingesetzt wird von verschiedensten Seiten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt angenommen weiß, dass vielleicht die Mehrheit, ganz grob gesagt, der Bevölkerung vielleicht jetzt zum Beispiel nicht für die Ehe für alle wäre. Das ist in Georgien sicher der Fall. Mhm. Dann kann ich sagen, okay, als jetzt Politiker, der jetzt eine, sagen wir mal, pro-europäische Richtung sozusagen schlecht machen möchte, werde ich sagen, okay, die sind dafür für die Ehe für alle und zeichne ein überzeichnetes Bild von zum Beispiel einer pro-westlichen Gesellschaft, wo
man hört dann ja auch immer, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, man hört ja auch immer dann Dekadenz des Westens, das ist ein Westimport, das ist irgendwie, weiß ich nicht, Sodom und Gomorra, was da herrscht.
Ganz genau. Das ist genau, das sind diese Talking Points von, man gibt das Wort Geuropa natürlich, das jetzt auch im russischen Diskurs sehr stark verwendet wird. Und es ist gar nicht so wichtig, ob das überhaupt mit der Situation in dem Land was zu tun hat. Das ist einfach ein enorm starkes, enorm emotionalisierendes Thema. Und in Georgien haben wir zum Beispiel die Situation, dass es wie ich kurz vorher angesprochen habe, dass es eigentlich ein sehr ausgearbeitetes Regelwerk und gesetzlichen Rahmen gegen Hate Speech zum Beispiel, gegen Hassreden gibt, gegen Diskriminierung. Also Diskriminierung aufgrund von geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung steht unter Strafe in Georgien. Die Frage ist natürlich, was passiert konkret? Also werde ich zum Beispiel geschützt in einer konkreten Situation? Das ist nicht immer gegeben. Wir hatten aber vor einigen Wochen zum Beispiel, oder vor zwei Wochen war ja der Fall, dass ein georgischer Film, der auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Cannes gelaufen ist, And Then We Danced, seine Premiere hatte in Georgien, also eine georgische-schwedische Koproduktion, wo sich hunderte gewaltbereite Demonstranten auch vor der Premiere des Films versammelt haben, um sie zu stören. Es gab Gewalt, es gab Verletzte, aber der Film konnte gezeigt werden, mehrfach.
In dem Film ging es um einen Tänzer.
Genau, genau.
Sagen Sie ganz kurz den Inhalt.
Einen georgischen Tänzer, der sich in einen anderen Tänzer verliebt. Also ich glaube, was an dem Punkt einfach ganz klar ist, dass auch der Ausdruck sozusagen von den Figuren in diesem Film traditionell georgisch ist. Also das ist eine georgische Geschichte, das sind georgische Menschen, die diese Geschichte eben durchleben. Aber nochmal, also es geht auch überhaupt nicht um den Inhalt des Films bei diesem Turnier. Es geht darum einfach, dass man sehr klar Leute enorm stark mobilisieren kann. Und man muss sich ja und das trifft auf die meisten Staaten zu, das trifft ja auf unseren Staat nicht anders zu, man muss sich im politischen Diskurs enorm stark profilieren und seine Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Und man muss sie auf die Straße kriegen, man muss sichtbar sein. Und dieses Thema ist in den meisten postsowjetischen Ländern einfach enorm dankbar für diese Mobilisierung.
Was kann Europa da eigentlich tun? Kann Europa überhaupt was tun, irgendwie unterstützend helfen?
Auf jeden Fall. Ich meine, Europa sind auch wir alle. Also erst einmal von der Zivilgesellschaft natürlich, sich zu informieren, Solidarität zu zeigen, hinzufahren. Wenn wir zum Beispiel mit einem deutschen Pass gesegnet sind, dann haben wir auch sehr viele Möglichkeiten, tatsächlich auch in Kontakt zu treten. Und die zweite Sache ist natürlich, und dann wird es ein bisschen komplizierter, wie das mit der EU jetzt zu tun hat. Natürlich sind wir sehr schnell damit zu sagen, okay, wir haben jetzt unsere europäischen Werte und die sind natürlich ein ganz klares Kriterium für die Aufnahme in eine europäische Wertegesellschaft zum Beispiel. Aber man muss schon sich sehr genau auch hinschauen, dass zum Beispiel das jetzt nicht ein Katalog wird von Sachen, die irgendwie abzuticken wären, sondern man muss sich genau anschauen, wie die politische Situation in dem Land eigentlich ist. Und ich glaube, man muss sehr klar auch kommunizieren, dass wir gelebte Pluralität oder gelebte Inklusion von LGBT in allen Lebensbereichen zutrifft. Das bedeutet, dass zum Beispiel das ein Punkt ist, der für die Wirtschaftsentwicklung gut ist, dass es ein Punkt ist, der für eine offene Gesellschaft notwendig ist.
Für Tourismus vielleicht.
Für Tourismus sowieso. Aber da muss man auch, also es sollte nicht so sein, dass man sagt, okay, natürlich nur, dass wir diese westlichen Touristen kriegen, tun wir sowas, aber es okay wäre. Es muss für die Leute im Land gut sein. Und wir müssen das auch, glaube ich, in allen Gesprächen klar haben zum Beispiel. Also ich mache jetzt noch einen kurzen Schlenker zu anderen postsowjetischen Staaten, zum Beispiel im Falle von Usbekistan, wo ja auch jetzt stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten seit knapp 2 Jahren auch gefordert wird.
Ist ein Hoffnungsträger.
Ein Hoffnungsträger, absolut. Aber das muss einfach auch ganz klar auf den Gesprächsplänen stehen. Und es kann dann zum Beispiel nicht sein, dass ein Land, in dem Sex zwischen Männern nach wie vor kriminalisiert ist, dass das kein Thema ist in unseren wirtschaftlichen Beziehungen.
Herr Schmiedeker, zum Schluss, Sie sind ja viel in diesen Ländern seit Jahren unterwegs. Was ist Ihre persönliche Hoffnung, wenn Sie auf die Situation schauen? Denken Sie, das wird sich nie ändern oder sagen Sie sich, diese Form von Toleranz und Offenheit braucht eben seine Zeit?
Also es ändert sich total viel, also das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht in eine Richtung gerichtete Progression denkt. Zum Beispiel, wir sind so weit und die sind noch weiter hinten. Ganz im Gegenteil, also jeder Kontext muss seine eigenen Entwicklungen machen. Ich glaube, was sich gerade im Bereich von zivilgesellschaftlichen Initiativen und im Bereich der Medien getan hat, ist enorm. Mhm. Als Beispiel könnte man zum Beispiel auch Belarus nennen. Belarus ist einerseits ein enorm abgeschotteter Staat, das wissen wir. Es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, seit verschiedensten Jahren dort noch eine Pride Parade abzuhalten.
Wir können auch gar nicht als Journalisten da so einfach rein.
Ganz genau. Aber es gibt trotzdem innerhalb des Landes Initiativen, zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich Make Out, mit der wir zusammengearbeitet haben. Das begann eigentlich als Coming-Out-Projekt, wo junge Menschen sozusagen jetzt mal ihr Bild online gestellt haben und von sich erzählt haben. Weil sie meinten, okay, diese Stimmen und diese Gesichter, die gibt es nicht im Diskurs und die sind wichtig. Und es ist wichtig, dass es belarussische Gesichter und belarussische Gesichten sind und nicht aus dem Westen. Und daraus hat sich tatsächlich ein Publikationsprojekt entwickelt, das auch von Journalistinnen und Journalisten zitiert wird, weil sie einfach gute Stories machen. Ich glaube, diese Initiativen hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben, weil man auch gar nicht vielleicht die Möglichkeit hätte, so selbst so eine Seite einfach mal online zu stellen. Und man sieht auch ganz stark, dass sozusagen die stark entwickelten Theorien, die es hier gibt, also Queer-Theorie und so weiter und so fort, sehr genau rezipiert werden, aber auch auf den eigenen Kontext umgedeutet werden. Dass man sagt, okay, man nimmt das alles auf, aber man ist sich seiner eigenen Tradition und seiner eigenen Geschichte bewusst.
Und das finden Sie ganz entscheidend?
Das finde ich total entscheidend, weil wenn der Diskurs darüber läuft, es gebe den offenen Westen versus den zurückgerichteten Osten, dann befeuert man ihn und die Populisten auf jeder Seite. Und darum soll es nicht gehen. Man soll ganz genau wissen und darüber sprechen, dass es ganz normale Menschen gibt, die ihr Leben leben wollen und die ihre Lösungen finden. Und diese Lösungen sollten wir unterstützen.
Andreas Schmiedeker vom Transnationalen Netzwerk N-Ost und Experte für LGBT im postsowjetischen Raum. Danke, dass Sie bei uns waren und uns ein bisschen Hoffnung dagelassen haben.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Morgen in der Weltzeit geht es um die explosive Stimmung in Bolivien und die Frage, wer kann dort den Frieden bringen? Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.